Nike, hol mich hier raus, bitte, hol mich hier raus.
Was war denn die unmöglichste Mission, die du möglich gemacht hast? Als deine Mutter dir diese Nachricht überbracht hat, hast du von ihr dann in dem Moment ein bisschen diese Anerkennung bekommen, die dir jahrelang vorher gefehlt hat?
Nein, die war völlig verstört. Ich sollte ja eine Frau werden, die in die Fußstapfen ihres Vaters, ihres Großvaters, der Menschen, die für meine Mama ein Vorbild waren, für sie war das der Anfang einer, ja, ganz furchtbaren Geschichte über ihre Tochter. Die kann bis heute nicht sagen, dass ich irgendwas gut mache.
Gibt es irgendeine Aussage, worüber sie vielleicht ein bisschen nachdenken darf?
Ich kriege auch schon wieder Tränen in die Augen, weil das einfach wirklich schwierig ist. Und das habe ich noch nie erzählt, Chris. Ich war in der Burnout-Klinik 6 Wochen lang. An mir war dieser Glaubenssatz festgesetzt, dass wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr mache und noch mehr über mein Limit gehe und mich völlig aufopfere, dann ist alles gut. Ich habe sehr, sehr lange ja immer gedacht, ich muss einfach alles tragen. Aber ich würde unseren Zuschauern, Zuhörern einfach mal mit auf den Weg geben.
Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist Nike Schröder. Nike Schröder hat über 15 Jahre lang in der Medienbranche als TV-Produzentin und Journalistin das Unmögliche möglich gemacht. Sie hat für Stefan Raab gearbeitet, Markus Lanz hat sie die Recherchebombe genannt. Sie hat für Peter Klöppel, den Anchorman von RTL, gearbeitet und ist dafür bekannt geworden, beziehungsweise dieses Umfeld hat sie liebevoll die Mission Impossible Lady genannt. Beruflich sehr erfolgreich, aber das Ganze hat auch dazu geführt, dass sie sich selbst in diesem ganzen Perfektionismus, in diesem ganzen Überperformen komplett verloren hat und hat sie in einen Burnout getrieben, der in einem 6-wöchigen Klinikaufenthalt mündete. Heute ist sie Mitbegründerin eines sehr renommierten Luxusressorts, das Palazzo Fiuggi, wo sie spannende Menschen, die man aus Funk und Fernsehen kennt, ob das Jeff Bezos ist, Oprah Winfrey, zu der sie eine gute Freundschaft aufgebaut hat, ob das Justin Timberlake ist, Hollywood-Stars wie Jude Law etc. Und all ihre Erfahrungen, zum einen aus dem eigenen Ausbrennen und aus dem Zurückkehren, aber auch in dem Zusammensein und diese vermeintlich erfolgreichen Menschen aus nächster Nähe zu beobachten, hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Die Kunst stark zu bleiben, wenn alles zu viel ist. Und genau darüber haben wir gesprochen. Ich habe Nike gefragt, was man denn von diesen sehr erfolgreichen Menschen lernen kann, aber vor allem auch, wie es dazu kam. Und das, glaube ich, betrifft viele Menschen heutzutage, dass sie ihre eigenen Grenzen über einen so langen Zeitraum ignorieren und mit Füßen treten. Es ist gerade direkt am Anfang ein sehr, sehr emotionales Gespräch geworden, wie einen die Kindheit prägt, welche Rolle Eltern dabei spielen, wie Glaubenssätze einen zum einen beruflich sehr erfolgreich machen können, menschlich, seelisch, persönlich aber ins Unglück treiben können und woran man oder wie man es schafft, aus diesem emotionalen Hamsterrad auszubrechen, um dann zu einer großen Ruhe und einer Zufriedenheit letztendlich zurückzukommen. Sehr, sehr viel drin aus den verschiedensten Lebensbereichen, deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Nike Schröder. Nike, wir haben gerade im Einspieler schon gehört, dass Menschen in deinem Umfeld dir liebevoll den Namen Mission Impossible Lady gegeben haben. Was war denn, wenn du so auf die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zurückblickst, die unmöglichste Mission, die du möglich gemacht hast?
Ja, das ist ganz schwierig, weil es tatsächlich echt viele waren. Aber die letzte und die, ich sag mal, wirklich emotionalste, wo ich wirklich jetzt noch Gänsehaut kriege, wenn ich einfach dran denke, ist die, dass ich meinen Partner Lorenzo im Dezember aus Sardinien ausgeflogen habe. Boah, das war echt einfach nur wirklich Wahnsinn. Also der war einen Tag in Sardinien, davor war er einfach ein halbes Jahr bei mir, weil seine Tochter wirklich todkrank war. Das ist eine lange Geschichte, die haben wir dann mit sehr vielen fantastischen Ärzten und mit wahnsinnig guten Therapien von einem Stadion 4 krebsfrei gekriegt. Und dann fliegt Lorenzo genau einen Tag in ein ganz wichtiges Meeting nach Sardinien, wo wo er einfach da sein musste. Und er ruft mich abends an, dass es ihm nicht ganz so gut geht. Ich war aber in München, weil ich bei seiner Tochter geblieben bin, die ja auch Hilfe brauchte. Da war kein Mensch da. Und da fühlt man sich dann so ein bisschen auch verantwortlich, so zerrissen, ne? Wenn du in dir selber merkst, du musst eigentlich an zwei Seiten sein und du hast 3000 Kilometer in between. Und dann ruft er am nächsten Morgen mit einer ganz schwachen Stimme aus Sardinien an und sagt, Nike, hol mich hier raus, bitte, hol mich hier raus. Und ich denke mir, Gott, was ist jetzt los? Da war der im Krankenhaus in Sardinien. Der Arzt konnte keine Magensonde legen, wollte aber eine ganz umfangreiche Bauch-OP machen, wusste eigentlich gar nicht die Diagnose. Und du hast halt einfach gemerkt, er ist in Händen irgendwo in Italien, wo jetzt keiner wirklich on top of the situation ist, ja. Mhm. Und er gibt mir diese Mission Impossible, hol mich da raus. Boah, das ist, ich bin sehr froh, dass es gut gegangen ist. Und das ist so eine Situation, wo ich denke, als Frau so viel Verantwortung für ein Leben zu übernehmen, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das gepackt habe, ja. Ich hatte wirklich vom Anruf bis zur Landung in Sardinien, das waren keine 2 Stunden. Also wir haben so schnell reagiert, wo ich dann auch merke, das sind diese wertvollen Kontakte, ja. Das sind Menschen, die mich supporten, weil man denkt ja immer, ich bin die Mission Impossible Frau, einfach weil ich so geil bin, ja, oder weil ich selber so grandios bin. Nein, das ist ja auch die Menschen, die du dir im Umfeld geschaffen hast, die dich tragen, die mit dir gemeinsam Entscheidungen durchstehen, die dich reflektieren, die dich supporten. Und ich bin so froh, dass ich diese Hilfe gekriegt habe, dass ich so schnell einen Privatjet hatte, dass ich einen Arzt hatte, der da wirklich in der Praxis alles stehen und liegen gelassen hat, der mit mir nach Sardinien geflogen ist, dass ich einen anderen Arzt hatte, der einer der 8 besten Chirurgen der Welt ist, Marc Martignoni, rechts der Isar, der dann gesagt hat, hey, ich stehe hier in der Klinik und ich warte auf dich, egal was ist, du kannst dich auf mich verlassen. Und der mir auch diesen Support gegeben hat mit, du tust das Richtige. Die können keine Magensonde legen. Du musst ihn ausfliegen. Weil wenn du das Einfachste der Welt als Arzt nicht auf die Reihe kriegst, sage ich jetzt mal ganz salopp, wie willst du eine umfangreiche OP, die sehr kompliziert sein wird, durchführen und dann auch noch den Patient lebend rauskriegen? Und es ging halt einfach um die Liebe meines Lebens. Ja, ich war von einer Sekunde auf die andere in der Situation, in der keine Frau oder kein Mensch auf dieser Welt sein will. Und diese ganzen Emotionen, ja, das war für mich die wesentliche Mission Impossible. Und wenn ich dann mein erstes Kapitel im Buch nachlese oder das selber nochmal reflektiere, ich kann das gar nicht glauben. Das ist, als wenn das ein anderer Mensch gewesen wäre. Du kannst alles verlieren. Du setzt alles auf eine Karte. Das ist der pure Wahnsinn. Und ich bin auch so dankbar, wirklich dankbar, dass mir das gelungen ist. Und ich krieg's mittlerweile hin, mir selber da auch nochmal zurückzumelden, was ich da eigentlich gemacht habe. Das ist gut für die Seele, dass du auch selber eine gewisse Anerkennung dir geben kannst. Das konnte ich ein ganzes Leben lang nicht.
Damit tun sich viele Menschen schwer und das werden wir heute im Detail besprechen, wie man das auch lernen kann. Du hast ja jobbedingt viel Erfahrung damit, Unmögliches möglich zu machen und da möchte ich später für die Zuhörenden auch so ein paar Tipps und Tricks ableiten. Viele Menschen tun sich mit Entscheidungen schwer, mit Machen, mit Vorwärtsgehen und da hast du eben viel, was du teilen kannst. Bevor wir da tief einsteigen, das ist üblich hier im Podcast, möchte ich mal ein bisschen zeitlich zurückspulen und ein bisschen besser verstehen, wer du eigentlich bist. Deshalb, was würdest du sagen, Nike, ist das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Also, wenn ich das selber beantworte, wenn du jetzt meine Mutter fragen würdest, würde ich es völlig anders beantworten.
Erstmal deine und dann gerne die Perspektive deiner Mutter ergänzen.
Also, ich glaube, ich habe im familiären Umfeld wahnsinnig viel erleben müssen und dürfen. Mein Onkel war sehr früh Ministerpräsident und meine Mama hat den wahnsinnig bewundert. Die hat das immer so ein bisschen an erste Stelle gestellt, dass Menschen wahnsinnig performt haben, dass die in einem Flow waren, dass die grandiose Ergebnisse erzielt haben mit ihrem Leben. Und ich war immer so eher der intensive Gefühlsmensch, der in eine ganz andere Richtung geblickt hat, umgeben von Finanzbeamten. Und das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Zahlenmenschen, Menschen, die politisch großen Einfluss nehmen, Menschen, die vorwärts gehen, die Karriere machen. Und ich war da mittendrin und ich habe mich immer für Backstage interessiert. Was geht in diesem Mensch, der so erfolgreich ist, gerade vor? Was macht der? Was macht den aus? Warum ist der so? Diese Fragen, die haben mich immer, die kleine Nike hat sich wahnsinnig damit beschäftigt, was gerade in so einem Menschen vorgeht, der auf der Bühne steht und performt. Also das war so ein Punkt und trotzdem wollte ich eigentlich immer gut sein. Ich wollte auch mal irgendwann so ein Lob abkriegen, das ich natürlich nie gekriegt habe. Ich konnte ja machen, was ich wollte. Da gab es immer die Diskrepanz, dass jemand anderes in meinem direkten Umfeld halt einfach viel besser war. Und dann stand da die kleine Nike und hat gedacht, naja, ich kann eigentlich machen, was ich will. Krieg nicht so wirklich ein Lob ab. Es sind immer die anderen, die 1,0 performen, die einfach besser sind. Ich glaube, das trage ich sehr in mir mit. Das macht mich aus. Das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, der hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und es gibt einen anderen kurzen Moment, wo eine Nachbarin von mir einen Traum hatte, beim Saarländischen Rundfunk vorzusprechen und dort in das sogenannte Unser Ding Jugendradio einzusteigen. Und die war so überzeugt von sich und ich war einfach so schüchtern, so voller Selbstzweifel. Ich konnte mir selber wirklich in dem Alter nicht zugestehen, dass ich irgendetwas besser kann als andere und damit vielleicht sogar wirklich erfolgreich bin. Und ich bin dann halt als Begleitung mit ihr zu diesem Jugendradio gefahren, Saarländischer Rundfunk am Hallberg. Ich sehe mich noch in diesem Zug sitzen. Und ich stand so, ja, ganz verschüchtert in so einer Ecke. Und dann kam Manfred Sechsauer, der im Saarland schon wirklich eine Legende war. Ich weiß nicht, ich glaube sogar deutschlandweit ist der echt bekannt gewesen. Der guckte mich so ein bisschen aus dem Augenwinkel an und sagte, wer bist du denn? Dann geh doch mal auch und sprech doch da mal ein. Und es war natürlich so ein heimlicher Traum. Ich hätte mich ja nicht mal vor mir selber oder vor irgendwem getraut, dass ich überhaupt daran denke, dass ich in diese Kabine reingehe und dass ich dort sprechen könnte. Also völlig absurd, ja. Und irgendwie hat er das in mir erkannt. Ich habe immer so Begegnungen, die kurz in mich hineinschauen und den Knopf drücken, dass ich mich selber traue, dass ich das mache. Und der hat mich wirklich dazu animiert, dass ich da reingehe, dass ich allen Mut wirklich zusammennehme. Das war echt schwierig. Dass ich so an mich glaube, dass ich jetzt diesen Text, den ich dann schnell vorbereitet habe, irgendwo zwischen Tür und Angel auch wirklich in dieser Sprecherkabine einrede. Und da waren so viele Jugendliche. Ich war eine von Tausenden, die da stand. Und ich fuhr dann zurück und habe gedacht, naja, das ist das Erlebnis meines Lebens. Ich habe es mich getraut, ich bin da rein, ich habe es getan.
Willst dein Enkel noch von erzählen?
Abgehakt, ja. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass daraus auch nur irgendetwas entstehen kann. Und ich bin dann abends ins Bett gegangen und ich weiß noch ganz genau, morgens sehr früh klingelte das Telefon und meine Mama war dran. Und dann kam die zu mir und hat gesagt, da hat der Saarländische Rundfunk angerufen. Und er hat gesagt, ja, ihre Tochter ist dabei. Das war so der Moment, der verändert hat, dass ich immer nur im Hintergrund Menschen bewundere und dass ich jetzt endlich mal aktiv selber irgendetwas machen kann. Und ich kam in wunderbare Hände in diesem Saarländischen Rundfunk, in Menschen, die mich aufgefordert haben, an mich zu glauben, die gar nicht wussten, wer ich eigentlich bin, die aber versucht haben, Dinge aus mir und aus jedem meiner Kolleginnen, die ja wahnsinnig jung waren, 13 Jahre waren wir damals, die da einfach gesagt haben, Leute, ihr müsst an euch glauben, ihr müsst euch was trauen, ihr dürft ausprobieren. Und das, was ihr hier als Geschenk habt, ist einfach irgendwo hinzugehen mit einem Mikrofon, Menschen auszuquetschen, die 1000 Fragen zu fragen und daraus eventuell einen schönen Beitrag für unseren Hörfunk zu machen. Wenn es klappt, wunderbar, wenn es nicht klappt, egal.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Als deine Mutter dir diese Nachricht überbracht hat, hast du von ihr dann in dem Moment ein bisschen diese Anerkennung bekommen, die dir jahrelang vorher gefehlt hat?
Also ich war ja damals erst 13 Jahre alt und nein, die war völlig, ja, verstört darüber, wie jetzt der Saarländische Rundfunk hier anrufen kann und ihre Idee von mir zerstört. Ich sollte ja Finanzbeamtin werden. Ich sollte ja eine Frau werden, die in die Fußstapfen ihres Vaters, ihres Großvaters, der Menschen, die für meine Mama ein Vorbild waren, das sollte ich plötzlich leben. Also für sie war das der Anfang einer, ja, ganz furchtbaren Geschichte über ihre Tochter. Die kann bis heute nicht sagen, dass ich irgendwas gut mache. Ne? Ich habe ja ganz kürzlich meine allererste Lesung in Sardinien vor ihren Augen gehabt. Und ich habe einfach gemerkt, das ist unvorstellbar. Ja? Ich sitze da mit 150 Menschen vor mir, die sich genau jetzt in dem Moment versammeln, die wirklich interessiert sind, was hat die Nike Schröder für ein Buch geschrieben. Da sitzt die Chefredakteurin von Bild, die Marion Horn, die für mich die größte europäische Journalistin ist. Ein Traum, dass die da bei mir in der zweiten Reihe sitzt. Ja? Und dann gucke ich mich um, da ist die Gala-Chefredakteurin, da ist von Bunte mein Lieblingsjournalist. Alle Menschen, die, wo ich mir im Traum nicht hätte denken können, dass die zu meiner Buchpräsentation kommen, sind da. Und meine Mama ist mit einem ganz verbitterten Blick in der ersten Reihe und denkt sich, oh mein Gott, jetzt geht das auch noch über mich her. Und das war so ein Moment, ich bin fürchterlichen Tränen ausgebrochen, weil ich einfach überhaupt nicht mehr verstehen konnte, dass ich nicht ich sein darf, dass ich meinen Weg nicht gehen darf und dass sie selbst jetzt, wo ich schon ein bisschen über 40 bin, das nicht akzeptieren kann, dass ich eben nicht ihre Version gelebt habe und dass sie das nicht mit einer Freude, mit einem Stolz sehen kann, wie ich mich da auch wirklich durchgekämpft habe durch mein Leben. Ich bin ja nicht irgendwo hingegangen und jemand hat gesagt, hi Nike, so was machen wir jetzt alles für dich. Mhm. Ich sehe ja bei mir im Hotel, wie da die Kinder von einflussreichen, reichen Menschen aufwachsen. Knopfdruck, dann haben die alles und die kriegen sogar noch das Gefühl eingeimpft, dass sie gerade was gut gemacht haben. Ja,
den Knopf gedrückt.
Wow. Ne? Die haben ein cooles Leben, sind völlig unzufrieden, weil sie überhaupt nicht dieses Gefühl haben, sie haben gerade was gemacht. Ja? Es hat jemand anderes für sie gemacht und sie dürfen sagen, sie haben es gemacht. Und da kann ich überhaupt nicht verstehen, dass meine Mama nicht sieht, wie viel Kampf, wie viel Invest in dieser Person steckt, die mit vollem Herzen Dinge zu Ende führt, die sich wirklich Zeit dafür nimmt, Liebe dafür nimmt, Kraft und Energie dafür spendet, Dinge zu Ende zu bringen. Dass sie dann wirklich noch mit so einem ganz verbitterten Blick, um Gottes Willen, und hoffentlich sieht es niemand, was meine Nike da jetzt gerade macht.
Hast du mit ihr mal darüber gesprochen?
Du kannst es dir vorstellen, unzählige Gespräche sind darüber gelaufen. Aber sie versteht es nicht. Sie kann nicht verstehen, dass ich eine völlig andere Perspektive auf mein Leben habe und dass ich mir auch herausgenommen habe, mein Leben zu leben.
glaube, da finden sich in der einen oder anderen Form gerade viele Menschen wieder, weil viele Menschen haben eben nicht den Mut, auszubrechen aus bestehenden Erwartungen, aus vorgegebenen Pfaden, aus diversesten Gründen, die ich gar nicht bewerten möchte. Aber es zeigt auch, dass man eben auch einen emotionalen Preis dafür zahlt. Ich meine, es ist jetzt für uns beide emotional, wenn es nicht schön, wenn man als Erwachsener seinen Traum lebt und von den Eltern eben da nicht die wohlverdiente Unterstützung bekommt. Ich sag gerade einfach ein paar Assoziationen, die mir kommen. Mir kommen diese Geschichten bekannt vor teilweise, und ich kenne sogar Menschen, die aufgrund solcher und vielleicht noch ein bisschen intensiverer Erfahrungen tatsächlich irgendwann auch den Kontakt abgebrochen haben mit den Eltern, weil sie gesagt haben, ich bin mein ganzes Leben lang dieser Karotte hinterhergerannt, einmal ein, das hast du gut gemacht, Sohn, oder das hast du gut gemacht, Tochter zu kriegen. Und das zeigt eben, wie, wir sind ja beide auch Eltern, wie viel Einfluss man als Eltern auf die Kinder hat. Egal wie alt wir werden, die Aussage, die Emotion, der Blick von Eltern wird immer eine wahnsinnige Intensität und Kraft und Einfluss auf uns haben.
Nicht in allen Fällen, da muss ich ja widersprechen. Es gibt auch Menschen in meinem direkten Umfeld, die Eltern völlig ignorieren. Also ich habe gerade ein Beispiel erlebt, wo ich sprachlos bin, dass da der Vater überhaupt gar keinen Einfluss hat, ja. Dass der komplett ignoriert wird und ausgenutzt wird. Mhm. Also auch das gibt's, ne? Es ist nicht jeder so mit dem Herzen bei seinen Eltern dabei. Und nimmt, also wir dürfen das nicht pauschalisieren.
Nee, absolut nicht. Ich sag ja, ich habe ein paar Beispiele jetzt im Kopf. Falls deine Mutter dieses Gespräch hört, würde mich persönlich freuen. Gibt's irgendeine Aussage oder so, die du ihr vielleicht noch nicht persönlich, wenn sie vor dir sitzt, sagt, jetzt vielleicht auch durch die Distanz dieses Mikros, worüber sie vielleicht ein bisschen nachdenken darf, was dir in den nächsten Jahren richtig helfen könnte?
Boah, da ist so ein volles Herz sitzt vor dir. Und ich kriege auch schon wieder Tränen in die Augen, weil das einfach wirklich schwierig ist. Ich liebe ja meine Mama über alles und ich habe auch den allergrößten Respekt für sie. Ich glaube, ich würde ihr einfach gerne mal sagen wollen, dass das nichts mit Liebe zu tun hat, ja? Ich habe wirklich für diese Frau allergrößte Hochachtung, was sie in ihrem Leben geschaffen hat, ja? Und wie sie mich großgezogen hat und wie sie für mich da war. Sie hat das wunderbar gemacht. Sie darf mich nur lassen, wie ich bin. Und ich würde mir einfach wünschen, dass sie einfach mal sieht, dass das gar nicht so schrecklich ist, was ich gemacht habe, sondern dass das einfach mein Weg war. Und dass ich mir durch diese Familienkonstellation, in der ich war, auch den Mut nehmen konnte, um diesen Weg zu gehen. Ich weiß nicht, wo diese Kraft herkam. Ich glaube ja an sowas wie ein Circle Closes, ja. Ich glaube ja, dass Dinge zu guten Menschen kommen, die sich auch wirklich verdienen. Ich glaube, dass es irgendwo jemanden gibt, der das so zusammenhält, der für uns da ist. Ich bin ja ein sehr gläubiger Mensch. Ich glaube wirklich an Gott. Ich bin katholisch. Meine Mama hat das auch vorgelebt. Meine Eltern haben das vorgelebt. Ich war ja auch als junge Nike in der Jugendarbeit der katholischen Kirche. Ich habe ja wirklich auch das, was meinen Eltern an Glaubenssätzen wichtig war, für mich selber angeschaut, recherchiert, und ich kann ja heute als die Frau, die ich bin, immer noch bestätigen, dass ich katholisch bin, dass ich an Gott glaube und dass es etwas gibt, was mir Halt gibt in dieser Glaubensgemeinschaft. Und dass ich auch wirklich froh bin, dass ich Werte vermittelt bekommen habe. Gerade in diesem Hotel, wo ich bin, ich arbeite ja für ein Luxushotel, sehe ich ja Menschen, die haltlos in der Gegend schweben. Und ich bin meiner Mama so dankbar, weil sie hat ja etwas wahnsinnig gut gemacht. Sie hat mir ja eine Basis mitgegeben. Ich bin nicht umgekommen in dieser Welt, ja. Ich habe Menschen um mich herum, die, wo ich den Kopf jetzt schütteln könnte oder wo ich weinen könnte, wie haltlos und wie wertlos und wie Geld und manipulativ die leben. Und ich bin in dieser Welt kein Manipulator geworden. Ich bin bei mir geblieben. Ich bin meinen Werten treu geblieben. Ich habe das gerade jetzt sehr hart erfahren müssen, dass ich wieder überperformt habe bei einer Person. Ich habe ein Jahr meines Lebens geschenkt und wirklich geguckt, dass alles gut wird bei ihr. Und ich kriege Schläge ins Gesicht. Das ist so, und trotzdem bin ich kein Mensch, der böse wird. Das ist meine Mama, die mir Werte vermittelt hat, die gesagt hat, das bleibt bei dem Menschen, das ist nicht, das hat nichts mit mir zu tun, wie andere Menschen Dinge zurückspielen. Sondern ich habe eine Gabe, die aus meinem Elternhaus kommt. Dass ich immer ruhig und bei mir bleibe. Dass ich ganz genau weiß, wer ich bin. Und dass dieser ganze Dreck, sag ich mal, bei den anderen bleiben muss und nicht bei mir enden darf. Und das würde ich meiner Mama einfach mal gerne sagen, dass in einer sturmwilden Welt, in der ich rumgesegelt bin, zwischen Entertainment, zwischen einer Luxushotelbranche, wo es den Menschen einfach nur noch darum geht, wie sie mit den anderen schlecht umgehen, sich alles aus dem Gegenüber rausziehen und für ihren eigenen Benefit nutzen. Ich bin stark geblieben. Ich habe wirklich diese saarländische Wurzeln, ja, dieses Bodenständige. Mich haut da nichts um und ich schlage da nicht zurück, weil ich immer weiß, das Karma kommt am Ende bei dir selber wieder raus. Nenn es, wie du willst, aber daran glaube ich ganz fest. Und das ist meine Mama, die das liebevoll vorgelebt, mitgelebt und mir mitgegeben hat. Auch mein Papa. Mein Papa war mein Held. Ich darf das nicht vergessen. Ich sage Mama und ich meine wirklich meine wunderbaren Eltern.
Schön. Richtig, ja, richtig, richtig schön. Ich habe hier oft Menschen sitzen, die in ihrem Erwachsenenalter wirklich Großartiges geleistet haben, nach so offiziellen Maßstäben, erfolgreich sind, wirtschaftlich, kulturell, wie auch immer. Und ganz oft ist eine Gemeinsamkeit, und die kenne ich auch aus meiner persönlichen Vita, dass man eben schon im frühen Kindesalter gelernt hat, wie man Anerkennung aus dem externen Umfeld bekommt, um damals zu überleben, im Elternhaus, Schule, Sportverein, wo auch immer solche Logiken gelten, und dass einen das zu einem sehr erfolgreichen Menschen machen kann. Denn wenn man es schafft, Klienten zu begeistern, die Anerkennung zu kriegen, Chefs zu begeistern, wen auch immer, dann ist man sehr beliebt, dann ist man häufig erfolgreich, man steigt schnell auf. Aber der emotionale Preis, der körperliche Preis, der energetische Preis ist auch häufig einer, den Menschen nicht so sehen, wenn sie erfolgreiche Karrieren beobachten. Woher glaubst du, kommt es, dass Menschen das, was sie in der Kindheit so angelegt bekommen haben, was ja erstmal in einem ganz anderen Kontext ist, so lange in ihr Erwachsenenalter auch mittragen, dass es sie da teilweise, und wir werden auch gleich zu deinen Krisen und zu deinen energetischen Krisen kommen, dass es sie dazu befähigt, nicht nur ihre Grenzen nicht zu erkennen, sondern sie auch massiv zu überschreiten?
Das ist auch so eine schwierige Frage. Ich glaube, das passiert größtenteils unbewusst. Ja, ich habe mir damals auch wirklich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Ja, und ich habe auch diesen Stil, den du gerade beschreibst, den sehe ich in meinem Umfeld tagtäglich. Ich finde den widerlich. Ich finde den wirklich widerlich und zum Kotzen. Ich wollte das nie. Das war nie mein Anspruch, dass ich um jeden Preis Menschen kennenlerne und in ein Umfeld reinkomme. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte wirklich dahinter schauen. Ich wollte Dinge verstehen. Ich war leidenschaftlich. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie ich mein Geld verdiene. Wirklich überhaupt nicht. Ich habe gelebt. Ich wollte Dinge verstehen. Ich wollte Menschen kennenlernen. Ich hatte dieses journalistische Gehen. Ich wollte einfach auch verstehen, was gerade in unserer Welt abgeht. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich Menschen kennenlernen durfte sehr früh, die faszinierend waren, die unglaublich ja performt haben. Ich weiß, dass mein Vater der Steuerprüfer vom Finanzamtsseite von Frank Farian war, und ich hatte ja eine wirklich sehr enge, sehr, sehr, sehr vertraute Beziehung zu meinem Vater, der mich aber auch wirklich erzogen hat, der mir nicht alles hat durchgehen lassen, der mit mir Grenzen gesetzt hat, der wirklich gesagt hat, Nike, es gibt Dinge, die wertvoll sind in einem Leben, die musst du verstehen. Und dafür kannst du aber auch teilhaben an dem, was ich erlebe. Der hat erkannt, ich will gar kein Finanzbeamter werden. Ich möchte nicht in die Politik. Ich möchte einfach mal rausfinden, was ist für mich richtig. Der hat mich mitgenommen zu Frank Farian. Ich beschreibe das auch im Buch, wie ich diesen Menschen kennengelernt habe. Und ich durfte da ganz nah ran, schon im Alter von 7, 8, 9 Jahren. Ich konnte die Erfahrung machen, so eine Showgröße mit all seinen Künstlern, die er produziert hat. Ich habe Boney M. kennengelernt. Ich habe Milli Vanilli, wir kennen die Geschichte, kennengelernt. Ich war mit Geheimnisträger, was da gerade passiert ist. Ich habe auch gelernt, wie man mit Vertrauen umgeht. Und ich habe diesen omnipräsenten Frank Farian, der ein herzensguter Mensch war, der einfach für mich, das war grandios, was ich da sehen durfte. Ich saß mit dem in seinem Studio zusammen. Ich konnte den fragen, was auch immer ich wollte. Der hat mich behandelt, als wäre ich ein Mensch auf seiner Augenhöhe. Ich war ein Kind. Und der hat mir immer wieder Chancen gegeben, ihn zu treffen. Der hat mich mitgenommen. Der hat mir Dinge angeboten. Und ich bin dafür wirklich dankbar, was für eine Chance ich da gekriegt habe, aber ohne Erwartung. Ich habe das ja überhaupt nicht erwartet. Mhm. Ich bin da einmal im Auto gesessen, bin mitgefahren und war plötzlich einfach nur anwesend. Mhm. Und der ist einfach wunderbar mit mir umgegangen. Und ich werde das mir und meinem Karma und dieser Energie nie vergessen, dass ich diese Chance hatte. Ich bin dafür dankbar. Und Dankbarkeit geht so oft verloren in diesem Leben. Mhm. Menschen sind für gar nichts mehr dankbar.
Auch sich selber gegenüber häufig nicht.
Ich bin meinem Vater dankbar. Ich bin Frank Farian, der gestorben ist, dankbar. Ich bete für ihn. Ich habe diese Connection, auch jetzt, wo er gar nicht mehr anwesend ist. Ich denke mir so oft, mein Gott, was hast du mir gegeben? Ich bin dir so dankbar. Ich sende dir, wo auch immer du jetzt bist, wunderbare Energie. Und ich kriege immer noch Tränen in die Augen, wenn ich mich wirklich in die kleine Nike hineinversetze, die da mit durfte, die von ihm diese Chancen gekriegt hat, die gesehen hat, wie wunderbar seine Tochter Nicole ist, eine ganz tolle Frau. Der hat es geschafft und ich sehe ja in einer Welt, ich habe es jetzt vorhin schon ein paar Mal gesagt, was mein direktes Umfeld nicht schafft, nämlich Werte zu generieren, Dankbarkeit zu generieren, Ehrlichkeit zu generieren. Und ich habe gesehen, dass ein Frank Farian, der hat das geschafft, trotz wahnsinnig viel Geld, trotz Macht, trotz Welterfolg, der hat geschafft, normal zu bleiben und mit Menschen gut umzugehen.
Da würde ich gern später noch ein bisschen tiefer reingehen, was du von Menschen, die erfolgreich sind in verschiedenen Dingen, für Beobachtung gemacht hast, weil da bestehen ja auch viele Mythen, die werden auf ein Podest gehoben und wenn man mal wie du hinter die Kulissen guckt, sieht man vielleicht Dinge, die man gar nicht so vermuten würde. Ich möchte noch mal kurz über diese starke Kraft, auch für andere, die Dinge unmöglich machen, zu sprechen. Wenn mein Job als Coach ist ja häufig, Menschen dabei zu begleiten, Gewohnheiten zu etablieren oder auch zu ändern. Und wir beobachten immer wieder, und das ist neurologisch und psychologisch tief validiert, dass Menschen ihre Identität bestätigen. Wenn etwas in der Identität verankert ist, dann wird es über kurz oder lang passieren. Und so passiert auch Gewohnheitsänderung. Wenn wir es schaffen, unsere Identität in eine Richtung zu entwickeln, dann fallen Veränderungen im Verhalten einfacher. Und was ich mich in der Vorbereitung gefragt habe, ist, du hast so viel Kraft investiert, um Dinge unmöglich zu machen. Also irgendwo muss zu einem Zeitpunkt, muss nicht, aber vermute ich, deshalb bin ich jetzt auf deine Perspektive gespannt, irgendwo mal eine Identität entstanden sein, dass du sagst, ich, Nike Schröder, kann das Unmögliche möglich machen. So, und hast du irgendeine Idee, zu welcher Zeit, durch welche Begegnung, durch welches Ereignis diese Tendenz, diese Fähigkeit in dir geboren wurde, dass du sagst, ja, das bin ich. Ich bin jemand, der das Unmögliche möglich macht.
Lieber Chris, das ist total unbewusst gelaufen. Ich weiß davon wirklich gar nichts. Das ist wie, als wenn irgendwas bei mir ganz tief im Innern abläuft. Ich habe mich gestern Abend im Auto mit Elena Brun, die begleitet mich zu meiner Lesereise, ist eine wirklich uralt Freundin von mir. Ich habe mit ihr seit Anfängen bei RTL Zeit verbracht und ich habe gerade dieses Thema mit ihr gestern diskutiert. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann dir schon sagen, dass mich Macht oder Menschen, die irgendetwas Besonderes aus ihrem Leben gemacht haben, die haben mich fasziniert. Das fand ich wie so ein Magnet, ja? Ich musste das mir anschauen. Aber warum? Keine Ahnung. Aber das hat mich einfach interessiert. Und ich bin da näher rangegangen und habe mir das wirklich auseinandergenommen. Mit ganz großer Präzision. Ich wurde Recherchebombe genannt, ja. Ich habe Dinge durchrecherchiert, mir bis ins kleinste Detail angeschaut, weil es mich persönlich interessiert hat. Und natürlich viele andere auch. Und deswegen konnte ich als Journalistin auch erfolgreich sein, weil ich Dinge sozusagen bis ins Detail durchgeforscht habe. Und ich habe mich auch mit nichts zufrieden gegeben. Das hat mich angezogen. Warum? Das ist noch immer ein ganz großes Fragezeichen. Ich habe auch irgendwann in meinem Lebensweg so ein bisschen festgestellt, man muss gar nicht immer so in der Vergangenheit rumrecherchieren und sich wahnsinnig verrückt machen, warum man Dinge macht, sondern man darf auch mal akzeptieren, das war so.
So ist es, ja.
Ich bin mit mir im Einklang und verstehe diese Faszination, aber auch diese Gefahr, an diese Menschen ranzukommen, die voller Macht sind.
Wir hatten hier vor ein paar Wochen eine Leadership-Expertin, die Laura Bornmann, hier sitzen und die hat mir in einem ganz anderen Kontext einen Aha-Moment gegeben, über den ich wirklich viel nachdenke, auch in so einem Kontext jetzt. Und da hatten wir über die Wichtigkeit von Wertschätzung Mitarbeitenden gegenüber gesprochen als moderne Leadership-Fähigkeit. Sie sagte, dass das eben viel zu wenig stattfindet. Was sie aber auch sagte, und das finde ich wirklich spannend, mit jedem Mal, wo du eine Wertschätzung aussprichst, wird auch so ein bisschen, gar nicht wissentlich, aber beim Empfänger der Wertschätzung so ein bisschen die Hürde angehoben. Stell dir mal vor, du kriegst immer das Lob, boah, du bist ja wirklich die, die immer fristgerecht abliefert. Wenn du das hörst und dich das freut als Feedback, als Lob, dann wirst du diese Rolle annehmen. Dann wirst du dir noch schwerer tun, Deadlines zu reißen, weil das ist ja das, was du schon als Lob erhalten hast. Und so schön Wertschätzung ist, geht es auch ganz tief auf die Identität der Menschen ein. Und es ist wirklich was, was man auch missbrauchen kann, wenn man es falsch einsetzt. Und du hast jetzt gesagt, Markus Lanz hat dich die Recherchebombe genannt. Würdest du einen Auftrag für Markus Lanz schlecht recherchieren nach so einem Feedback? Wahrscheinlich nicht.
Ich hätte den aber auch vor einem Feedback nicht schlecht recherchiert, weil das ist meine Identität gewesen, dass ich einfach, das ist ja heute gar nicht selbstverständlich, wenn ich in unser Hotel reinschaue, ja, also ich bin immer pünktlich, ich bin nie chaotisch, ich recherchiere meine Sachen sauber, ich nehme Aufträge ernst, ich habe nicht die Philosophie, komme ich heute nicht, komme ich morgen und habe 10.000 Ausreden, aber das ist ja überhaupt nicht mehr Standard, ja, dass du, ich bin immer freundlich. Ich bin immer wirklich nett. Mein Motto ist ja eins, lächeln und winken. Mhm. Das sage ich immer. Ich bin nie jemand, der ausrastet. Selbst wenn du mir ganz schlimme Dinge sagst und glaube mir, die werden mir gesagt, ich bleibe immer ruhig. Ich habe jetzt gerade auch noch mal letztens das Feedback gekriegt, wie kannst du da so ruhig bleiben? Ich würde da jetzt einen Revolver rausziehen und würde die umbringen. Nein. Ich bin gewohnt, und das ist meine Identität, dass ich bei mir bleibe. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich bleibe ruhig, ich bleibe anständig, wie ich das im Saarland gelernt habe. Und ich bin pünktlich. Ich erscheine zu meiner Arbeit. Ich erfülle den Anspruch, den man an mich hat. Aber das nicht, weil ich irgendwie die coole oder die nette sein will oder die Recherchebombe, sondern das ist so ein Standard, der ist bei mir da. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich in dem Moment dann aufgefordert werde, es noch besser zu tun. Das verstehe ich noch nicht. Wie diese ständige Überperformance bei mir stattgefunden hat. Ja? Wie konnte ich das zulassen, dass Menschen immer mehr wollten? Ich habe ja wie so ein kleines Mädel gewartet, dass da irgendwann mal auf einem weißen Pferd ein Prinz einreitet und mir sagt, wow, Nike, du hast einen Privatjet von Stefan Raab zu Florian Silbereisen bei eises Kälte mit Polizeieskorte in einer Geschwindigkeit, wie eigentlich in Deutschland kein Flieger fliegt, zustande gebracht. Vielen herzlichen Dank. Das ist nicht passiert. Das kam nicht zustande, ja? Und ich habe aber auch selber mir diese Anerkennung nicht mehr geben können. Das war normal. Das ist zu einem Standard geworden. Ich habe mir selber nicht mehr sagen können, cool gemacht oder mir mal auf die Schulter geklopft. Ja? Ich saß danach in einem Hotelzimmer und war leer. Niemand hat mir das zurückgemeldet. Niemand hat gesagt, vielen Dank, wie cool. Oder darf ich dir mal zurückmelden, wie toll du das gemacht hast. Das war einfach okay. Ja, hat sie gemacht.
Und das beobachten wir oft in High-Performance-Umfeld oder eigentlich immer, würde ich sagen. Ich kann mich noch erinnern und da habe ich auch lange nicht mehr nachgedacht. Deshalb vielen Dank für den Hint jetzt. Das ist, lass mal überlegen, es muss 17 Jahre her sein. Da war ich damals in einer mittelständischen Firma, Payback, also ein Bonusprogramm, und wurde von einem Abteilungsleiter zum Bereichsleiter befördert und war dann Teil der Geschäftsleitung. Und mein damaliger Chef, der sagte mir, Christoph hat er mich damals genannt, der sagt, du musst dir einer Sache bewusst sein. Ab jetzt wird dich kein Mensch jemals mehr loben. Und das fand ich so krass, weil er sagte, du bist jetzt auf einem Level angekommen, da wird nicht mehr gelobt, sondern vielleicht gibt's noch hierarchisch jemanden, eine Person, der über dir steht oder so, aber das musst du jetzt selber mit dir regeln. Und der hat es so in so einen Kontext gestellt, dass man als Junior, als wachsender junger Manager sozusagen, da wird man noch so ein bisschen an die Hand genommen, aber wenn eine gewisse Flughöhe erreicht ist, dann ist Schluss damit. Erwarte nicht mehr, dass jemand dir sagt, gut gemacht. Wie man das jetzt findet, sei mal dahingestellt. Aber ich fand es eine sehr hilfreiche Management meiner Erwartungshaltung, weil ich eben auch ein Mensch war, der viel auf Anerkennung, viel auf Lob gegangen ist und da auch viel Energie rausgezogen hat. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Moment, wo ich sagte, okay, wenn das nicht mehr kommt, dann muss ich irgendwie selber klarkommen in so einem Kontext. Und jetzt kenne ich dein Umfeld, du warst ja in verschiedensten nicht so gut, aber meine Vermutung ist auch, dass die Menschen darauf geguckt haben, was du erreicht hast und gesagt, genau das ist ihr Job und jetzt die nächste Aufgabe. So, und das ist toxisch, das führt dazu, dass man immer schneller rennt. Aber Menschen, die zuhören und sich auch in so einem Umfeld vielleicht befinden, nach meiner Erfahrung, und ich bin da kein Experte drin, aber ist der einzige Ausweg daraus, zu lernen, es sich selber zu geben, diese Anerkennung. Weil sie wird von Menschen, die verstanden haben, dass man damit das Äußerste aus Menschen rauskitzeln kann, die wird da niemals kommen.
Nun musst du aber wissen, ich war in einem italienischen Umfeld jetzt oder ich bin in einem italienischen Umfeld. Ich habe gelernt, damit umzugehen, 15 Jahre lang. Und da wird aber anders gehaushaltet, ja. Also im Top-Management loben die sich gegenseitig, ja. Mhm. Also ich sage es jetzt mal übertrieben und überspitzt, die machen gar nichts und loben sich als Manager per Example, dass die das weltgrößte Exempel der Welt sind, dass die unfassbar grandios gerade performen. Ich denke mir, ihr lobt euch. Wunderbar. Und auf der anderen Seite, so ein bisschen tiefer im Management steht eine Frau, die da gerade Aktionen zustande bringt, die das Hotel ganz weit nach vorne bringt. Und es wird dann aber immer geschaut, das war ja gar nicht die. Ich erinnere mich an einen Moment, den habe ich im Buch beschrieben. Ich habe nächtelang in höchster Perfektion eine Präsentation vorbereitet. Die habe ich meinem Manager vorher geschickt. Und der war damals mit einer Frau zusammen, das wusste natürlich keiner, und die wollte der ein bisschen featuren. Die hat der einer anderen Dame gegeben und die stellt genau mein Konzept vor, ja, und wird dafür gelobt. Wow, hat die das genial gemacht, ne? Bin zu meinem damaligen Partner dann irgendwie gegangen und habe gesagt, hey, das war ja mein Konzept, guck mal, ich habe die E-Mail geschrieben, hat den überhaupt nicht interessiert. Also weder aus einer Liebesbeziehung noch aus einer beruflichen. Für ihn war nur wichtig, das ist ja super gelaufen, gut gemacht, gut fürs Hotel. Wer es am Ende war, who cares, ja? Und ich habe nichts gesagt, ich war sprachlos. Ich habe das mit mir machen lassen. Lange, 15 Jahre lang. Ich bin da ins Burnout reingelaufen, weil ich das alles nicht mehr verstehen konnte. Ich dachte immer, okay, da muss ich noch mehr machen, da muss ich halt noch ein bisschen mehr Gas geben und da muss ich das Nächste noch erfüllen und wenn ich das noch mache, dann sagt er bestimmt, gut gemacht, Nike. Das war in mir drin. Das habe ich geglaubt. Bis ich zur Ruhe kam, ne? Und das habe ich noch nie erzählt, Chris, ich war in der Burnout-Klinik 6 Wochen lang. Das war nicht dieses Setting. Eigentlich hätte ich einfach nur irgendwo sitzen können. Furchtbar egal wo. Es war die Ruhe, dass da jetzt einfach gar nichts von außen auf mich eingeprasselt ist. Und dass ich mal selbst runtergefahren bin, das ganze System beruhigt habe und gesehen habe, wie schrecklich unfair mit mir umgegangen wird. Und wie ich mich immer noch selber frage, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ja? Und das kommt in meinem Leben immer mehr. Und ich habe aber früher gedacht, die Schuld liegt bei Nike. Ich habe was falsch gemacht, ich habe was vergessen. Ja? Das ist mir auch gestern nochmal passiert. Da hat mich jemand gefragt, ja, was kannst denn du jetzt noch machen, dass die Situation besser wird? Ich habe aber schon überperformt bis ganz nach oben, habe ein ganzes Jahr Lebenszeit investiert und das war noch nicht genug für diese Person. Ich weiß jetzt, ich bin ganz bei mir. Niemand wird das für sie machen. Niemand. Und die ist immer noch nicht zufrieden, weil sie einfach innerlich Probleme hat, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Aber ich kann auch noch 20 Sachen mehr machen. Es wird sich nichts ändern. Und das musste ich aber erstmal erkennen. Ich bin unschuldig. Ich habe nichts mit dem Drama von anderen Menschen zu tun. Und ich muss mich dafür nicht verantwortlich fühlen. Und ich muss auch nicht endlos meine Kraft hergeben, was ich getan habe. Aber ich muss es nicht weiter tun, weil es wird nichts ändern. Und ich dachte aber immer, an mir war dieser Glaubenssatz festgesetzt, dass wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr mache und noch mehr über mein Limit gehe und mich völlig aufopfere, dann ist alles gut. Nein, die lachen sich ins Fäustchen und die denken, geil, die Alte macht es, wie bescheuert ist die eigentlich, ja? Und gib noch mal mehr.
Es gibt eine schöne, was heißt schön, aber ich finde, sie treffen die Formulierung, die war mir damals, als ich war in einer Unternehmensberatung bei Roland Berger, 3-4 Jahre und jetzt darf ich auch mit vielen Beratungen zusammenarbeiten als Coach jetzt. Und wenn ich da mit Menschen, die sehr selbstreflektiert sind, spreche, dann sagen sie auch über sich selber, aber insgesamt über viele Menschen in diesen Organisationen sprechen von den Insecure Overachievers. Und da steckt so viel drin, also aus einer eigenen Unsicherheit heraus entsteht ein Treiber, ein Drang, überall zu überperformen, weil dann diese Unsicherheit vermeintlich etwas kaschiert wird oder es doch in ein Lob umschwenkt. Und das ist so interessant, weil von außen sehen diese Menschen in ihren Designeranzügen, Kostümen etc. oft wie die selbstsichersten, selbstbewusstesten Menschen aus. Aber wenn man, und das ist ein Privileg meines Jobs, auch wirklich in persönliche, intime Gespräche einsteigt, dann sieht man das ganz oft eben, Selbstwertdefizite, Unsicherheiten etc. eigentlich im Kern dieser Überperformance oft stehen. Ist das was, was du für dich selber oder auch von Menschen in deinem Umfeld, du kennst ja auch viele, die in ähnlichen Systemen gefangen sind, auch bestätigen kannst?
Also das, was du beschreibst, haben wir natürlich beim INSEAD-Coaching immer mal wieder gemacht und ich war ja sehr lange in Fontainebleau. Das ist faktisch erstmal richtig, würde ich sagen. Aber ich selber kann mich damit immer noch nicht so wirklich richtig identifizieren. Ich würde sagen, ob es wirklich nur das ist oder ob es noch mal mehr Einfluss hat, es erklärt vieles, was du sagst. Mhm. Und ich glaube, bei vielen Anzugträgern könnte man auch sagen, ja, deshalb performen die. Aber ich würde es gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, jeder hat noch mal eine eigene Geschichte. Jeder hat eine eigene Motivation, eigene Trigger und einen eigenen Weg. Sicher gibt es ganz viel, was psychologisch bei uns abläuft. Ich studiere auch gerade Psychologie, weil ich da hungrig bin, das noch mal mehr zu verstehen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es echt für jeden eine persönliche Geschichte. Ich habe Jeff Bezos getroffen und ich muss sagen, er ist stabil, weil er sich Pausen erlaubt, weil er loslassen kann. Ich war ja ganz fasziniert, dass der nicht ständig am Handy hängt, ja? Ich dachte ja, das ist jetzt hier einer der weltgrößten oder der weltgrößte CEO und Founder einer unglaublichen Company. Der muss ja eigentlich immer am Handy hängen. Aber der hat Pausen gemacht und der hat auch dafür plädiert, dass es wichtig ist, sich mal rauszunehmen und zu dieser Ruhe zu kommen. Oder Oliver Blume, Volkswagen, Porsche CEO, der schaltet am Wochenende sein Handy ab und geht in die Berge. Aber in mir war dieser Glaubenssatz, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du immer erreichbar sein, dann musst du immer performen, dann musst du immer noch mal mehr liefern, dann darfst du nie aufgeben, dann darfst du nie eine Pause machen. Wo auch immer das herkam, ich habe das jahrelang gelebt, geglaubt und inne gehabt. Und ich glaube, dass die ganz Großen verstanden haben, auch mal loszulassen.
Absolut. Wir sehen es ja auch im Spitzensport. Egal, welche Disziplin wir durchgehen, die sogenannten Goats, die Greatest of All Time, die Ronaldos, Messis, die Roger Federers, die Lindsey Vonns, die Tom Bradys. Sie sind extrem im Trainingspensum, im Fleiß, in der Exzellenz, aber sie behandeln das Thema Recovery genauso präzise, weil sie eben verstanden haben. Und im Sport liegt es noch ein bisschen näher, weil die physiologische Fitness auch eine größere Rolle spielt. Aber auch der mentale Teil spielt da natürlich eine wichtige Rolle. Und all die, die ihre Karriere auf höchstem Level viel länger als andere fortführen konnten, weil sie nicht mental durch waren, weil sie weniger Verletzungen hatten, die haben das Thema Erholung in frühem Alter nicht erst, wenn sie auf die Ende 30 zugingen, nicht erst bei der ersten großen schweren Verletzung, sondern früh in der Karriere schon sehr integral eingebaut. Und das ist das, was du auch sagst bei Menschen, die große Verantwortung haben. Viele von denen sind da, weil sie eben die Balance aus Anspannung, Entspannung in ihr Leben integriert kriegen. Ganz oft, das beobachte ich auch in meiner Arbeit, ist die Grenze für Menschen erreicht, die eben das nicht geschafft haben, weil sie erreichen ein Limit ihres Energielevels, ein Limit ihrer kognitiven Fähigkeiten, auch ein Limit ihres Charismas, ihrer Ausstrahlung. Denn Menschen, die nur übermüdet sind mit roten Augen, es gibt Studien, Nike, die zeigen, übermüdete Manager, also das Anxiety-Level, das Angst-Level in Teams von übermüdeten Managern ist höher als bei ausgeschlafenen Managern. So, man denkt, dass die sind fleißig, weil sie nachts um zwei noch die Dinge machen etc.
Das habe ich auch gedacht, ich gehörte ja dazu.
Klar.
Nachts um zwei noch Dinge gemacht und
absolut.
Sechs wieder im Flieger.
Aber da ist ein Level erreicht, genau wie im Spitzensport. Und deshalb, das deckt sich komplett, was du beobachtest, mit dem, was die Wissenschaft auch sagt. Ich möchte ein bisschen tiefer in dein Buch einsteigen, Nike. Die Kunst, stark zu bleiben, wenn alles zu viel ist. Das wünschen sich viele Menschen, weil ich glaube, viele Menschen würden sagen, ja, im Moment ist schon ein bisschen zu viel. Vielleicht nicht ganz so krass, wie es bei dir dann in der Burnout-Situation war, aber viele hangeln sich so an der Klippe entlang, dass man sich ins nächste Wochenende rettet, schon jetzt hofft, wann der Urlaub ist, dass man endlich mal wieder runterfährt,
etc. Wenn man überhaupt ein Wochenende hat oder Urlaub, das habe ich lange gar nicht gehabt. Ja.
Absolut. Aber die wenigsten würden Montag sagen, hey, mein Akku ist bei 100% und ich habe so richtig Lust, in die Woche zu starten. Deshalb lass uns mal ein paar Dinge auch im Detail diskutieren, die dir geholfen haben, aus der Situation, die wir jetzt verstanden haben, auch in eine neue Situation zu kommen. Für wen, Nike, hast du dieses Buch geschrieben? Wer wird sich da aufgehoben fühlen? Wer wird da aufblühen bei der Lektüre?
Jetzt muss ich das allererste Wort mal sagen. Ich habe das Buch für mich selber geschrieben, ja. Mhm. Also ich habe dieses Buch als Heilungsprozess verstanden. Mit jedem Satz, den ich geschrieben habe, wurde mir immer klarer, was gerade in meinem Leben los ist. Und ich habe das auch, glaube ich, auch gegen Ende hin bestimmt 30 Mal nochmal umgeschrieben. Ich habe mich mit mir selber befasst. Ich habe das versucht, in der psychologischen Ebene zu übersetzen. Ich habe geguckt, was ist denn da gerade los in meinem Leben? Und was war da früher? Und wo will ich eigentlich hin? Und wer bin ich? Mhm. Ne? Das war schon mal das allererste. Also eigentlich war das ein Projekt nur für Nike. Dann habe ich aber gerade in meiner Arbeit als Co-Founder vom Palazzo Fiuggi, jetzt muss ich mal kurz erklären, Palazzo Fiuggi ist in der Nähe von Rom das weltbekannte Medical- und Wellness-Retreat, das Oprah Winfrey zum weltbesten Medical- und Wellness-Retreat gekürt hat. Also ein Produkt in der Longevity-Industrie for a longer life, better lived, mein Slogan, den ich entwickelt habe für dieses Produkt. Das ist einfach, ja, etwas, das für Longevity steht, das Menschen länger und besser leben lässt oder lernt, für ein gutes Leben bereit zu sein. Dieses Produkt, ja, hat mich auch wieder, ja, erinnert oder recherchieren lassen, was ist denn eigentlich wichtig für diese Health Span? Ja, man will ja nicht nur irgendwie alt werden, man will ja glücklich, happy alt werden, man hat ja große Ansprüche, es ist ja nicht nur irgendwie ein Supplement, was man gerade einnimmt. Und ich habe in dieser, ja, sehr, 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 sehr intensiven Zeit des Aufbaus, wo ich als Co-Founder natürlich diese ganze Software aufgebaut habe, diese ganzen Programme entwickelt habe, mich weltweit mit Ärzten auseinandergesetzt habe zum Status quo des, was kann man denn jetzt eigentlich tun von außen, um lange und gut zu leben. Und da war irgendwann der Prozess auf einem Punkt, wo ich gemerkt habe, von außen geht das ja gar nicht. Es geht ja nur von innen. Also ich wurde irgendwann sehr, sehr klar darüber, dass die wichtigste Beziehung, auch wenn wir denken, das ist die Beziehung zu unserem Partner, zu unserem Boss, zu wichtigen Kontakten, die wichtigste Beziehung in unserem Leben ist die Beziehung zu uns selbst. Und das hat mir die Motivation gegeben, mal das Außen anzuschauen. Wie schaue ich in meinem Superanzug, in meinem Gucci-Dress aus, mit meiner Rolex? Und wer bin ich im Innen wirklich? Und damit habe ich mich beschäftigt und habe aber auch in diesem Palazzo Fiuggi Menschen gesehen, Frauen gesehen, die genau dieses Problem hatten. Ja? Die sich genau über das Außen definiert haben und innen langsam zerbrochen sind. Weil sie dachten, die Beziehungen, die wichtigen in ihrem Leben sind im Außen. Und dann habe ich mir gedacht, das hilft ja nicht nur mir, das hilft unendlich vielen Frauen, die ständig überperformen als Mama. Da müssen wir ja nochmal richtig gut ausschauen für unseren Partner. Wir müssen Sport machen, es darf aber auch nicht ein einfacher Sport sein. Wir müssen nochmal gucken, welche Yoga-Übungen haben wir noch vergessen. Sind wir auch auf dem latest Track, dass wir alles richtig perfekt machen. Selbst die Freizeitgestaltung muss perfekt sein. Ja? Und davon wollte ich einfach weg. Und ich wollte unseren Frauen mitgeben, dass das alles völlig unwichtig ist. Und je mehr wir bei uns ankommen und je besser diese innere Beziehung mit uns selber ist, umso erfolgreicher sind wir. Ich mache wesentlich weniger als noch vor 5 Jahren. Wesentlich weniger. Und ich bin mindestens genauso erfolgreich. Es ist nicht die Quantität. Es ist nicht die Überforderung. Es ist die Qualität und es ist das Fokussierte und es ist die Ruhe und der Einklang mit uns selbst, der uns Energie gibt für die Performance.
Ich glaube, viele, die zuhören, das kriege ich auch immer von Mitschriften mit, die würden sich selber noch nicht im Stadium eines Burnouts bezeichnen, aber kurz davor. Und das Kontinuum ist natürlich zwischen erschöpft und wirklich im Burnout, ist fließend. Du hast gesagt, dass du 6 Wochen in einer Klinik warst und es hätte gar nicht eine Burnout-Klinik sein müssen, sondern die hat vor allem erstmal die Stille, die Ruhe geholfen, mal wieder Dinge zu dir selber zu finden. Was kannst du Menschen, die vielleicht jetzt nicht gerade an dem Punkt sind, dass sie diesen großen Schritt gehen, sich rauszunehmen aus dem Leben, mal 6 Wochen den Stecker zu ziehen, sondern irgendwie im Alltag trotzdem noch klarkommen müssen. Was würdest du sagen, sind so die ersten 2, 3 Schritte, die man gehen kann, um wieder einen Richtungswechsel einzuleiten? Was hat dir persönlich sehr geholfen und was passt auch in einen Alltag, wo man vielleicht als Mutter, als Berufstätige trotzdem noch irgendwie funktionieren muss?
Also, du kannst das nicht pauschal jemandem raten. Ich glaube, das Allerwichtigste, ich habe es gesagt, ist die Beziehung zu sich selber. Und man muss erkennen, hat man die noch, ja? Weil du bist natürlich in so einem Hamsterrad und du läufst und läufst und läufst und dann machst du hier noch was und da noch was. Und auf der To-Do-Liste bei mir steht jeden Abend noch mal mindestens 10 Punkte, 15 Punkte. Du musst erkennen, dass du da auch mal einen Stopp reinhauen kannst und dass nur dieses Ruhe, dieses Ruhigsein, dieses Runterfahren, das kann ja total easy sein. Ich sitze ja manchmal auf dem Sofa und mache gar nichts, ja. Dieses Ich bin nur mit mir selber, ich komme zur Ruhe. Das kann eine Meditation sein, das kann ein Spaziergang sein. Für mich war das ganz grandios, die Quarantänezeit. Ich war mit meinem Partner und meinem Sohn Maxi für 5 Monate eingesperrt im Forte Village in Sardinien. Ich beschreibe das auch in meinem Buch. Und das hat mein System zur Ruhe gebracht. Da war einfach gar nichts, ja. Jetzt musst du natürlich nicht immer in der Quarantäne sein und du musst auch nicht immer im Palazzo Fiuggi sein und du brauchst auch gar nicht in eine Burnout-Klinik reinzugehen. Du musst nur erkennen, Ruhe, das ist es, was dich selber nochmal in deine innere Kraft bringt, zu deiner Energie führt. Das kann jede Form der Ruhe sein. Ich mache jetzt einfach mein Telefon mal zur Seite. Ich schalte den Computer aus. Ich gönne mir ein Wochenende. Ich fahre weg. Ich gehe in die Natur. Ich mache Meditation. Ich mache meinetwegen auch Sport. Was auch immer das für dich persönlich ist. Wichtig ist, du kommst bei dir an und du bist in einer Ruhe und du beruhigst dein System. Und dann merkst du auch, das geht ganz schnell. Du kommst wieder zu deiner Kraft. Und du brauchst da keine Supplements, ja? Und du brauchst da keine Medizin. Du brauchst nur dich selber und diesen ganz einfachen Key, dass du dir erlaubst, alles mal wegschieben. alles mal auf Distanz und nur mal mit dir sein, in Ruhe.
Und das Spannende ist, wenn man Menschen fragt, wie verbringen sie denn ihre kleinen Ruhepausen, dann ist es ganz oft aufs Handy, aufs Sofa fallen lassen und mal ganz entspannt Insta scrollen oder WhatsApps oder wie auch immer.
Ja,
und da möchte ich kurz mal ein bisschen tiefer reingehen, was Menschen unterschätzen ist. Sie denken, dass sie vom Jobkontext, vom Familienkontext oder sowas in einen anderen Kontext schalten und dass dadurch Ruhe entsteht. Aber Ruhe entsteht, wenn Reizarmut auf das Nervensystem entsteht. So, und im Handy ist es teilweise aus verschiedenen Gründen noch viel anstrengender als in einer persönlichen Interaktion, als in einem Jobkontext. Denn wir müssen in Millisekunden entscheiden, wenn wir scrollen. Wichtig, nicht wichtig. Lesen, nicht lesen. Liken, nicht liken. Wem weiterleiten? Das sind hunderte von Mikroentscheidungen in einer Abfolge, die für das Gehirn kognitiv eine höhere Belastung darstellt. Wenn man die Augen von Menschen beobachtet, die am Handy sind, wie schnell die sich bewegen, das ist fürs Nervensystem Höchstleistung. Und das verwechseln Menschen. Also es geht nicht darum, den Kontext zu wechseln, nicht umzuschalten, sondern mal abzuschalten. Und das ist schwierig, wenn man nur noch Reize gewöhnt ist. Für viele Menschen reicht ja der Fernseher nicht mehr. Es muss noch ein Second Screen sein, ob das das iPad auf dem Schoß ist oder das Handy nebenher, weil Fernsehen für viele auch zu langsam geworden ist. Man muss ja warten aufs nächste Highlight. So, und wenn man in diesem Modus ist, und ich kenne den auch, dann ist allerhöchste Zeit, dass man sich, auch wenn es sich langsam, vielleicht sogar nach Zeitverschwendung anfühlt, trotzdem diese Stille mal erträgt. Selbst wenn dann Gedanken kommen, du hast gesagt, so bist du wieder zu deiner Kraft gekommen. Viele Menschen haben ja Angst vor der Langeweile, vor der Stille, weil dann Gedanken, Emotionen kommen, die sie zu Recht ihr auch unterm Deckel halten.
Genau.
So, aber nur weil sie unter einem Deckel sind, heißt ja nicht, dass sie nicht da sind. Und wenn man die sehr lange unterm Deckel hält, je nach Emotion werden sie stärker und irgendwann kommen sie in einem Kontext, wo man sie vielleicht nicht brauchen kann. Dass man vor den Kindern, vor dem Partner auf einmal emotional wird, obwohl es gar nicht von der Sache ist oder wie auch immer. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es vielleicht emotional schwierig ist, Ruhepausen, Stille im Alltag. Es gibt eine Übung, die ich gerne mit meinen Klienten teile, und das ist für 5 Minuten auf eine weiße Wand gucken. Keine Musik, kein Podcast, kein Fernsehen, einfach eine weiße Wand. Das heißt minimale Impulse aufs Auge, keine Impulse aufs Ohr und einfach mal gucken. Und das Missverständnis, was dann entsteht, dann sagen Menschen, ja, aber da komme ich nicht zur Ruhe, da wird es noch viel lauter und viel hektischer in meinem Kopf. So, aber das ist gut so, weil die Gedanken, die da sind, die müssen ja mal gedacht werden. Ja. Das heißt nicht, dass man sofort in einen meditativen Zen-Zustand kommt, sondern dem Geist mal Raum zu geben, das zu verarbeiten, was man die ganze Zeit empfängt. Denn sonst sucht es sich andere Wege. Vorm Einschlafen, wenn das Licht ausgeht, nachts um 3, wenn Menschen wach werden und nicht wissen warum. Das ist, weil im Nervensystem noch so viel Action ist, was zu keiner Zeit des Tages in irgendeiner Form verarbeitet werden kann. Du schreibst in dem Buch neben deiner persönlichen Perspektive, die sehr spannend ist, auch immer wieder, wie du Menschen triffst, deren Namen man kennt, aus der Zeitung, aus Hollywood-Filmen, aus der Presse, Medien etc. Und wie die kleine Nike, die damals die Menschen auf der Bühne gesehen hat, guckst du auch da, die Menschen zu verstehen, hinter die Kulissen zu gucken etc. Wenn du jetzt mal, und auch hier gibt's keine Pauschalaussagen, aber ich möchte trotzdem immer mal wieder gerne ein paar Muster ableiten, die vielleicht jetzt nicht für jede Person, die du triffst, zutrifft, aber Menschen wollen ja auch von anderen erfolgreichen Menschen sich was abschauen und sich was lernen. Gibt es so 1, 2, 3 Eigenschaften, Charakterzüge, Gewohnheiten, die du bei den Besten der Besten in ihren Disziplinen regelmäßig beobachtest?
Ja, das habe ich auch im Buch geschrieben, und zwar beim Kapitel mit dem Future Code. Das ist für mich phänomenal gewesen, weil die ganz Großen, ob das jetzt ein Jude Law ist, auch ein grandioses Beispiel dafür, die haben so ein paar Punkte, die ich beobachten konnte, die wichtig für die waren. Die sind zur Ruhe gekommen, die waren aber auch authentisch. Ja? Die waren bei sich. Die haben nicht vorgespielt, jemand anderes zu sein. Es ist ein irrer Punkt, ja? Authentisch sein. Und ich habe beobachtet, es ist ganz wichtig, präsent zu sein im Moment, Wir sitzen jetzt im Podcast. Bei mir im Hotelbusiness, da sitzen die Leute in einem Management-Meeting, waren unter dem Tisch schon, scrollen schon das nächste ab, sind schon gedanklich im Flieger. Die sind furchtbar busy, aber die sind nie präsent im Moment. Mhm. Na? Die machen mal 10 Sachen gleichzeitig. Und bei den ganz Großen, ob das eine Oprah Winfrey ist, ob das ein Jude Law ist, ob das ein Justin Timberlake ist, ob das ein Heidi Klum ist, Heidi Klum, grandioses Beispiel auch dafür, präsent im Moment. Das finde ich ganz einfache, tolle Regeln, authentisch, präsent und mit der Energie haushalten. Da sind wir wieder bei unserem Thema von vorher.
Und ich finde es deshalb auch beachtenswert, weil du gehörst ja jetzt nicht zum familiären Umfeld dieser Menschen. Und wenn ich mir angucke, wie Menschen mit ihrer eigenen Familie unpräsent teilweise sind. Mhm. Ich sage es hier immer wieder, Menschen, die jede Folge hier hören, die können es wahrscheinlich fast nicht mehr hören. Aber ich möchte es trotzdem dir auch sagen. Ich verbringe gerade, weil meine Kinder in dem Alter sind, unsere Kinder viel Zeit auf Spielplätzen. Und es bricht mir jedes Mal wieder das Herz, wenn ich Eltern sehe, die mit der einen Hand schaukeln und mit der anderen Hand am Handy sind. Das bricht mir das Herz, weil die sind physisch anwesend, aber mental irgendwo in der Welt. Und man sieht, wie die Kinder auch anfangen, den Kontakt gar nicht mehr zu suchen, weil sie es schon realisiert haben, dass sie einfach da nur so einen Anschiebemotor, wie so ein Roboter haben, der mechanisch einfach die Handbewegung macht. Und dann fragen sie manchmal, guck mal, Papi oder Mami oder so, und dann kommt so ein, gut gemacht, ohne zu wissen, was sie gerade bewerten, loben, kommentieren. Und du sagst jetzt, dass andere Menschen nicht nur im familiären Umfeld, sondern auch anderen, die sie eben im Urlaub oder in Business-Kontexten oder wie auch immer treffen, da eine Präsenz zeigen. Und ich glaube, da können wir uns wirklich auch was abschneiden für unsere Kommunikation mit unseren Liebsten, dass wir da präsenter sein dürfen und nicht die Zeit irgendwo verbringen in irgendwelchen virtuellen Kontexten.
Lobenswerter Ansatz, ja. Ich konnte ja am Anfang, als ich zur Ruhe gekommen bin, war das ganz komisch für mich, ja. Ich konnte damit gar nichts anfangen, mal Ruhe zu haben. Mhm. Ne, da muss man sich erst mal dran gewöhnen, wenn man immer abgelenkt war. Aber wenn man das dann genießen darf und wenn man erfährt, wie viel Energie das zurückgibt, dann weißt du auch, wie wahnsinnig wichtig das ist. Mhm.
Ich möchte mit dir gerne ein Thema, was ich gerne mit selbst erfolgreichen Menschen wie dir, aber auch Menschen, die einen Blick für andere haben, diskutieren, und zwar dieses vermeintliche Spannungsfeld zwischen Ambition, hoher Ambition auf der einen Seite und echter Zufriedenheit. Denn auf den ersten Blick scheint das ein Gegensatz zu sein. Ich beobachte oft, dass sehr ambitionierte Menschen auch, würden sie selber sagen, gar nicht vollständig zufrieden sein wollen, weil sie auch einen Teil ihrer Ambitionen aus einer gewissen Unzufriedenheit mit dem Status quo nähren. Und die Sorge besteht, wenn sie völlig zufrieden sind, dass ihr Antrieb wegbricht, dass sie ihr Feuer verlieren und dass es sozusagen ein Widerspruch ist. Und dann treffe ich Menschen, Heiner Lauterbach saß auf dem Stuhl, wo du jetzt bist, der sagte, er sieht da überhaupt keinen Widerspruch drin. Aus einer tiefen Zufriedenheit kann große Ambition für Herzensprojekte etc. entstehen. Wie guckst du auf dieses Verhältnis aus Ambition und Zufriedenheit, auch in der Beobachtung von den genannten Menschen, die du aus der Nähe beobachten konntest?
Also für mich selber gucke ich da erstmal sehr, sehr zerrissen drauf. Ja? Ich habe mir das ja lange gar nicht erlaubt, zufrieden zu sein. Ich kannte ja diesen Zustand gar nicht. Wie schrecklich, wenn eine Frau, die so viel performt wie ich, das sage ich jetzt nicht arrogant, wenn die nicht zufrieden mit sich selber sein kann. Wenn die immer noch da sitzt und völlig leer ist. Furchtbar. Das ist echt schrecklich. Und ich habe ja diese Zufriedenheit immer vom Außen gesucht. Und ich glaube, da steckt auch echt das Geheimnis. Du darfst es nicht im Außen schauen, du musst es mit dir im inneren Dialog besprechen. Und ich bin ganz bei Heiner Lauterbach. Das schließt sich nicht aus. Das ist wirklich wunderbar zusammen. Ich habe diese Zufriedenheit persönlich, wie gesagt, immer im Außen gesucht. Und ich habe einen Menschen gehabt, der mir wirklich wichtig ist, der dann immer sehr zynisch gesagt hat, naja, du bist ja Miss Perfection und da muss noch das und das sein. Ich habe sehr spät begriffen, erst nach fast 10 Jahren, dass das manipulativ ist, dass das sein Instrument ist, dass ich einfach noch weitermache, noch mehr mache und dass es aber nichts mit Dankbarkeit oder Liebe zum Menschen zu tun hat, sondern dass es einfach ein Tool, um Menschen zu benutzen. So, daher im Außen und im Innen gibt es eine Diskrepanz. Ich glaube, man muss sich sehr mit sich selber deswegen befassen. Und wenn ich jetzt die großen Beispiele nehme...
Darf ich da kurz einhaken, bevor wir auf andere gehen? Weil das ist für viele Menschen auch so ein bisschen abstrakt. Wir haben gerade schon über zur Ruhe kommen, mal das Handy weglegen etc. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, wie ist es dir gelungen, den Fokus etwas aus dem Außen wegzunehmen und selber die innere Stimme sanfter zu machen, wohlwollender und wirklich die Anerkennung, die ja jeder Mensch braucht? Irgendwo muss sie ja herkommen. Und wenn sie im Außen nicht mehr kommt oder man es nicht mehr von außen haben möchte, welche Formulierungen, welche Gewohnheiten, welche Gedanken haben dir geholfen, das wirklich aus dir raus zu speisen?
Also bei mir ist natürlich das sprichwörtliche Fass wirklich zum Überlaufen gekommen. Es gab ja auch im Fort Village diese sogenannte Impfaktion. Die wird ja beschrieben, wo wir in Corona-Zeiten mit großer Abstimmung und großem Involvement von 15 Anwälten und mehreren Ärzten versucht haben, ich aus einem Anspruch arme Kellner im Fort Village einfach was Gutes zu tun. Und am Ende hat der Sohn von meinem Boss uns da sozusagen schlecht gemacht. Und das fand ich echt manchmal. Da denkst du, hey, wie kann das jetzt einfach sein, dass du richtig gut performst und dass es gut nicht für mich ist, sondern für das Produkt. Und Menschen gehen damit schlecht um. Mhm. Und das ist jetzt eine Sache, die habe ich im Buch beschrieben. Aber es gibt natürlich noch unzählige Sachen dieser Art, die bei mir passiert sind. Und das Fass ist dann einfach übergelaufen. Ich musste hinschauen. Da kannst du nicht mehr wegschauen. Das Leben bringt dich dann schon, und ich bin überzeugt davon, auch alle anderen, die uns zuhören, in einem ganz persönlichen Setting zu dem Punkt, wo du nicht mehr wegschauen kannst. Wo du es dir eingestehen musst. Und ich war an diesem Punkt und habe gemerkt, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist die Boshaftigkeit, die Manipulation von außen, die gerade versucht, auf mich bösartig einzugreifen. Mhm. Und da habe ich mir erlaubt, mal genauer hinzugucken. Hey, Moment mal. Da habe ich mir meine Liste gemacht und habe angefangen, Tagebuch zu schreiben. Wie die kleine Nike. Und das möchte ich jedem unserer Zuhörer oder Zuschauer empfehlen. Schreibt euch mal auf, was da gerade in eurem Leben passiert. Ja? Ich sage ja auch immer meinen Studenten, wenn ich irgendwo unterrichte, legt euch ein weißes Blatt Papier vor die Nase und schreibt mal runter, was ist denn da gerade in euren Gedanken drin? Ich habe angefangen, das, wenn du jetzt so willst, exklusiv in der Burnout-Klinik zum Beispiel mal runtergeschrieben. Ich habe Bücher gefüllt, was ich eigentlich gemacht und überperformt habe und wofür ich gar kein inneres Feedback und kein äußeres Feedback geben konnte. Ein inneres Feedback deshalb nicht, weil ich die Ruhe nicht mehr hatte. Ich konnte mich gar nicht mehr innerlich mit mir befassen, weil ich ja ständig schon im Gedanken wieder weiter war. Ja? Und als diese Ruhe kam und ich mir diese Situation angeschaut habe, auch mit Psychologen zusammen, am Anfang angeleitet und später noch mit mir selber, dann erkennst du, was du da gerade machst. Und das empfehle ich jedem. Ja? Mhm. Schaut doch mal hin, ihr lieben Frauen oder auch gerne Männer, was macht ihr denn da gerade mit eurem Leben?
Ja. Und zu dem, was ich zu 100% unterschreiben kann, noch eine Ergänzung, die gerade Menschen hilft, die einfach mit sich selber nie gelernt haben, so einen wirklich positiven Dialog zu führen. Manchmal hilft ein Perspektivwechsel in eine dritte Person. Wenn man also sagt, Person X, man trifft vielleicht jemanden, den man seit dem Studium nicht mehr gesehen hat und er erzählt mal, was er so die letzten 10 Jahre gemacht hat. Mhm. In der Logik sozusagen mal alles sagen. Wie würde man das finden? Wie wertschätzend würdest du auf eine Person gucken, die sagt, in den letzten 10 Jahren habe ich das gewuppt. Das fällt manchen Menschen leichter, das zu honorieren, als wenn der eigene Name oben drüber steht. Also vielleicht einfach als Ergänzung dazu, manchen hilft das. Wenn man jetzt, du hast gerade beschrieben, du wurdest sehr früh in diese Richtung Leistungsorientierung geprägt und wenn man dann durch die genannte Krise, die du hattest, so einen Richtungswechsel eingeleitet hat, dann besteht ja auch immer wieder die Gefahr, dass man rückfällig wird. Einfach weil bestimmte Glaubenssätze etc. Lange gewirkt haben. Wo würdest du sagen, sind in deinem jetzigen Alltag so kleine Alarmsignale, wo du sagen würdest, wenn das wieder sich einschleichen würde, dann muss ich sofort darauf achten, da während den Anfängen gegenzusteuern?
Also bei mir in der ganz persönlichen Geschichte hat sich ein Schalter umgelegt. Ja, ich habe das verstanden. Es hat einfach Klick gemacht. Ja, und ich sehe das. Mir passiert das am laufenden Band wieder, was vorher passiert ist. Aber ich ordne das ein.
Was wäre so ein Beispiel im Alltag jetzt? Du machst Promo für dein Buch etc., bist viel auf Reisen, viel zu organisieren.
Wo? Promo für mein Buch läuft echt sehr wertschätzend. Das habe ich mir gar nicht zu träumen gewagt. Also Menschen kommen, die erzählen mir ihre Geschichte. Ich war gestern Abend in Straubing. Wir hatten 180 Menschen vor uns. Elena hat es wunderbar moderiert. Ich saß mit ihr zusammen. Die Menschen kommen, die kaufen ein Buch, die kriegen ein Autogramm. Die teilen sich mir mit, die geben mir positive Wertschätzung. Ich hätte den ganzen Abend vor Freude weinen können, ja. Also das möchte ich mal total positiv darstellen, wie wahnsinnig schön dieses Gefühl auf mich einbricht, dass Menschen auf einmal da sind, die sich gesehen fühlen, die etwas mit mir teilen möchten. Also das ist so positiv, dass ich mich wie ein Kind daran freuen kann.
Und wo sind die Warnsignale, wo du sagst, da musst du für dich aufpassen?
Es gibt Menschen, die ausnutzen. Es gibt Menschen, die manipulieren wollen. Es gibt Menschen, die böswillig sind. Und die sich aber nach außen hin in einem wunderschönen Sakko, aber auch in einer äußeren Hülle als ich bin doch die Gute, ich bin hier das Exempel für Perfektion. Ich bin das wahnsinnig nette, ganz liebevolle Gegenüber. Und die sind einfach nur eine Schlange, intrigant. Aber die show up as the perfect match. Das musst du erkennen. Du musst dahinter schauen. Wer manipuliert dich gerade? Und dann merke ich, das ist nicht mein Fehler. Moment, da steige ich gar nicht mehr drauf ein. Und früher hätte ich da einen Dialog geführt, hätte ich mir das nochmal angehört und stundenlang eine Diskussion geführt, die sowieso zu gar nichts führt. Weil diese Menschen nur eins tun, dich manipulieren. Und da mache ich jetzt einen Stopp. Da gehe ich auf gar keine Diskussion mehr ein. Das ist ein rotes Signal. Die lasse ich mit ihrem kranken Leben zurück. Die muss ich auch gar nicht mehr retten. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Aber ich habe erkannt, ich darf bei mir bleiben und ich darf auf diese wunderbaren, positiven Menschen zugehen. Ich darf die tollen Menschen nehmen. Ich darf die, die mich brauchen, die es wertschätzen, die darf ich glücklich machen. Ich darf wertvolle Beziehungen leben. Ich muss nicht immer Menschen überperformen, die es am Ende des Tages null zu wertschätzen wissen. Sondern ich darf mich auf die konzentrieren, die mir wundervolle Dinge zurückgeben, die gut mit mir umgehen.
Dieses Grenzen setzen, was es ja am Ende ist, ist ja nicht nur in so einem Kontext, wie du jetzt beschreibst, sondern auch in romantischen Beziehungen, in Freundschaften etc. etwas, wo viele Menschen sich auch schwer mit tun. Denn wir sind soziale Wesen, wir wollen gefallen. Viele Menschen haben ein Harmoniebewusstsein und bis hin zu einer Harmoniesucht in sich, wollen nicht so sehr in Konflikte eingehen, fühlen sich vielleicht auch schlecht oder schuldig, schlechtes Gewissen, wenn man mal Wünsche, Anfragen ablehnt, auch im Jobkontext. Das kennst du aus deinem alten Leben.
Schlechtes Gewissen wird immer gerne für Manipulationen hergenommen. Da sind die Menschen dann gleich dabei und machen dir ein schlechtes Gewissen.
Ja, das kennst du nur zu gut. Was kannst du aus eigener Erfahrung sagen, hilft diesen Zustand zu überwinden, dass man, und es muss gar nicht so radikal sein, dass man alles abblockt, aber dass man einfach ein bisschen besser darin wird, kurz mal einzuchecken, will ich das wirklich oder mache ich das, um zu gefallen? Und dann auch mit reinem Herzen, mit einer stolzen Brust ein wertschätzendes Nein zu sagen, das geht nicht. Wie kann man darin besser werden?
Chris, einfach gar nicht mehr so lange zuschauen. Ja, einfach mal ganz kurz einen Stopp einschlagen und mal drüber nachdenken. Zur Ruhe kommen. Da gibt's ja kein Geheimrezept. Ja, da gibt's auch nicht die Pille, die habe ich ja immer von außen gesucht, die dich plötzlich ganz klar werden lässt, ja? Sondern diese Klarheit, die musst du dir genehmigen. Du musst dir Zeit dafür nehmen, du musst dir Ruhe dafür nehmen. Und je mehr du einsteigst auf diese Energiefresser, die immer mehr von dir wollen, umso mehr kommst du wieder in dieses Hamsterrad. Du darfst dir ganz kurz einen Stopp reinlegen. Und darfst dir sagen, hey, das reflektiere ich mal, das schaue ich mir mal in Ruhe an. Das ist das Geheimnis. Und ich kann dir zu 100% versichern, dass es bei jedem funktioniert.
Und auch da, glaube ich, ist ein Mythos, dass man denkt, im Job kommt man besser vorwärts, wenn man alles an sich reißt etc. Ich erlebe sehr erfolgreiche Karrieren, die bekannt dafür sind, dass sie ihre Grenzen klar abstecken, das, was sie zusagen, in höchster Exzellenz abliefern, aber eben auch nicht ausbrennen und nicht überfordert sind, weil sie klar kommunizieren, was geht und was nicht. Das erfordert Mut, ja. Aber ich kann da wirklich jeden ermutigen, das zu lernen. Oder wie du sagst, zu dieser Klarheit zu kommen. Denn wenn man alles nur an sich reißt, dann wird man nichts mehr so richtig gut machen und man wird selber energetisch und mental irgendwann an den Punkt kommen, wo man darunter auch leidet.
Also lieber Chris, ich kann dir das wirklich versichern, dass es keinen Menschen gibt, und ich habe sehr viele getroffen, die in einer ständigen Überforderung exzellent abliefern.
Ja.
Unmöglich.
Ja. Gibt es noch irgendwas, und das Buch ist reichhaltig an Anekdoten, an Erkenntnissen, an Aha-Momenten, aber gibt es irgendwas, was dir persönlich noch speziell am Herzen liegt, wo du glaubst, dass die Zuhörer das jetzt noch hören sollten?
Also ich finde, man kann das immer ganz schön auf den Punkt bringen, mein Buch. Ich habe sehr, sehr lange ja immer gedacht, ich muss einfach alles tragen. Aber ich würde unseren Zuschauern, Zuhörern einfach mal mit auf den Weg geben. Du musst nicht alles tragen. Du darfst auch mal getragen werden. Und das hilft.
Absolut. Das ist fast vielleicht auch schon die Antwort auf meine letzte Frage, aber ich stelle sie dir trotzdem, weil es in jeder Episode ist und vielleicht kommt da noch eine andere Ergänzung. Wenn wir jetzt mal vom Buch abstrahieren und du einfach auf dein Leben und auf die Auf und Abs deines Lebens insgesamt drauf guckst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Da komme ich leider wieder zu dem, was wir vorher besprochen haben, die innere Beziehung zu dir selber. Darfst dich selber nicht verlieren, wenn du morgen noch Energie haben musst. Und du musst dich, wenn du dabei bist, dich zu verlieren, ganz schnell wiederfinden. Und dazu brauchen wir Ruhe. Dazu brauchen wir die Präsenz, die Klarheit und einen authentischen Blick. Und wir dürfen auch authentisch sein.
Was in der heutigen Welt, und das ist einfach so, das darf man nicht unterschätzen, nicht einfach ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich abzulenken. Dopamin, schnelles Dopamin lauert an jeder Stelle. Aber es ist möglich. Menschen wie du zeigen, dass es möglich ist. Es ist schwieriger als früher, aber nicht unmöglich. Und das wünsche ich sowohl dir, mir, als auch allen, die uns zuhören. Vielen Dank, liebe Nike, dass du hier warst. Ich hoffe, dass viele Menschen dein Buch in die Hand nehmen, weil es wirklich spannende Insights aus einer Welt sind, die für viele verborgen bleibt.